Flurfunk, Neues über Corporate Podcasts.
Und dann starten wir in eine neue Folge vom Flurfunk-Podcast, Neues über Corporate Podcast. Und wie immer der kleine Werbeblock am Anfang, wenn Sie, wenn ihr überlegt, einen neuen Podcast für euer Unternehmen, eure Organisation, euren Verein zu starten, dann hört gern mal rein hier in den Flurfunk, entweder so oder schaut mal auf meine Website wellenrauschen-mv.de. Inwieweit ich euch dabei unterstützen kann, vom Workshop über die Produktion bis hin zur Postproduktion. Deswegen begrüße ich heute ganz, ganz herzlich den Volker Gustedt, Pressesprecher von 50 Hertz und Moderator des Podcasts Strom zum Anfassen. Der Podcast mit Herz und Hirn. Ich hoffe, Herr Gustedt, ich habe das alles richtig ausgedrückt. Hallo erstmal.
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ja, alles fehlerfrei hier übers Mikrofon rübergebracht. Das stimmt soweit.
Sehr, sehr schön.
Ja, und schön, dass ich hier zu Gast sein kann in dem Podcast, um diesen unseren Podcast Strom zum Anfassen kurz vorzustellen.
Ich freue mich auch. Und ja, wir haben schon gerade kurz im Vorgespräch angedeutet, Sie sind kurz vor dem Urlaub und haben jetzt auch die erste Staffel Ihres Podcasts abgeschlossen. Also es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt aufzunehmen, ne?
Ja, absolut. Also könnte gar nicht besser sein. Also 30 Folgen haben wir jetzt quasi im Kasten. Heute ist die 30. Folge hochgeladen worden bei Spotify und Apple Podcasts und anderen Plattformen. Und jetzt ist 3 Monate Kreativpause angesagt. Aber erstmal 2 Wochen Urlaub.
Das sei Ihnen gegönnt und auch allen anderen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Vorab vielleicht erstmal die Frage, ist vielleicht immer so diese typische Einstiegsfrage, aber in dem Fall für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht 50 Hertz kennen. Genau. Ich kannte das Unternehmen schon, auch aus, vor allen Dingen eben aus den Medien, ploppte es hier und da immer dann, wenn es nämlich um den Netzausbau ging, auf. Aber vielleicht können Sie kurz mal sich und 50 Hertz ganz kurz mal vorstellen, was tun Sie bei 50 Hertz?
Genau, ich fange mal vielleicht mit dem Unternehmen an, dann komme ich zu mir. 50 Hertz ist ein Stromübertragungsnetzbetreiber. Wenn man das so sagt, dann guckt man immer so fragende Augen. Können die Leute nicht viel mit anfangen. Wir sind ein Unternehmen, das eben nicht Strom verkauft. Deswegen haben wir keine Endkundenbeziehung. Man kann also bei uns keinen Strom kaufen, sondern wir sind ein Unternehmen, das dafür zuständig ist, den Strom, der zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, in Windkraftanlagen, PV-Anlagen oder in anderen Kraftwerken erzeugt wird oder auf dem Meer erzeugt wird, über weite Strecken dorthin zu transportieren, wo er benötigt wird. Weite Strecken heißt in die Ballungsräume, in die Industriezentren. Und das ist ja mit der Energiewende eben so hauptsächlich ein Nord-Süd-Fluss, weil eben im Norden viel Windenergie, viel Windstrom erzeugt wird. Und der wird dann in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen schwerpunktmäßig benötigt. Und dafür sind eben diese großen Stromautobahnen erforderlich, die wir bauen. So, das ist momentan sozusagen eine der ganz wichtigen Aufgaben, als Freileitung oder als Kabel eben verlegt. Aber als Stromübertragungsnetzbetreiber ist man eben auch dafür verantwortlich, dass wirklich zu jeder Sekunde Strom da ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Strom immer da ist, aber Strom ist eben ein Produkt, das kann man ganz schlecht speichern. Es muss also zu jeder Sekunde ausgeregelt sein. Zu jeder Sekunde muss genauso viel Strom in das System eingespeist werden, wie entnommen wird. Und das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Aufgabe. Und dieses Aussteuern machen halt auch die Übertragungsnetzbetreiber. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Und 50 Hertz ist eben zuständig. Es gibt in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber. Und 50 Hertz ist zuständig für den Osten Deutschlands, Berlin und Hamburg.
Ja.
Und jetzt vielleicht so zu meiner Person. Ja. Ich bin jetzt seit Anfang 2020 hier beim Unternehmen, bin Pressesprecher und habe sozusagen den Job, das Unternehmen nach außen gegenüber den Medien zu verkaufen oder zu präsentieren.
Genau. Und wir haben uns sehr, sehr spontan so ein bisschen Überrumpelung meinerseits hier im Dock-In im Wellenrauschenstudio oder beim Wellenrauschenstudio kennengelernt.
Bei
einem sehr schönen Anlass. Was gab es denn da, genau. Herr Gustedt? Erzählen Sie mal.
Ja, ich hatte es ja schon gesagt. Also unsere Aufgabe ist es eben, den Strom über weite Strecken zu transportieren. Und dazu gehört auch Windparks, die auf der Ostsee errichtet werden, sogenannte Offshore-Windparks, an das Stromübertragungsnetz anzuschließen. Das heißt, auf dem Meer große Umspannplattformen zu errichten, Seekabel zu verlegen am Meeresgrund, dann an Land zu bringen bis zu Umspannwerken, die sich an Land befinden. Und es wird in den nächsten Jahren werden noch einige solche Offshore-Windparks in der Ostsee hinzukommen. Und die müssen dann auch natürlich regelmäßig gewartet werden. Die müssen gesteuert werden und so weiter. Und dafür brauchen wir auch einen geeigneten Standort an der Ostseeküste, wo auch entsprechend viele Mitarbeitende von uns tätig sein können. Bisher haben wir so einen Standort in Güstrow, der platzt aus allen Nähten. Wir haben noch eine kleine Niederlassung in Greifswald. Aber wir brauchen ein großes Offshore-Betriebszentrum. Und das wollen wir in Warnemünde an der Kaikante errichten. Da haben wir kürzlich die Pläne vorgestellt und jetzt kommt das, geht's über in die nächste Phase, Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren. Und das Ziel ist, dass wir dort in einigen, jetzt kommt erstmal so eine Container-Zwischenlösung wird da errichtet. Dann muss dieses ganze Areal dort von Altlasten befreit werden. Und dann wollen wir dort einen attraktiven Standort errichten mit über 100 Arbeitsplätzen, die da entstehen sollen.
Ja, also und da freuen wir uns hier drauf in der Region. Ich glaube, jeder Arbeitsplatz, der hier dazukommt, vor allen Dingen innovative Technologien und ja, besser als am Hafen kann man es ja dann nicht haben mit der direkten Anbindung an die Ostsee.
Es wird auch optisch natürlich für euch schöner werden. Ihr guckt nicht mehr auf diese verfallenen Baracken, die da seit vielen Jahren stehen, sondern es wird eben ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude von einem Rostocker Architekturbüro, Bastmann und Zawracki, die werden das errichten, dieses Gebäude. Die haben ja auch den Kreuzfahrtterminal dort errichtet. Also sind renommierte Architekten aus der Region.
Genau. Was ist da so das Ziel vom Zeitrahmen her? Muss man mal schauen, ohne sich da jetzt zu
festlegen. Ja, also Ziel ist es, dass man 2026 mit den Bauarbeiten beginnen kann. Aber vorher muss es, ja, wie erwähnt, da müssen Altlastensanierungen noch gemacht werden. Die Kaikante muss stabilisiert werden. Es gibt ein kompliziertes Planfeststellungsverfahren noch, was da erforderlich ist, weil eben auf diesem Standort auch die Bundeswehr aktiv ist. Das ist ja das Marinearsenal. Also da sind so ein paar Sensibilitäten zu berücksichtigen. Aber wir hoffen mal, dass es trotzdem dann 2026 mit den Bauarbeiten dann losgehen kann.
Sehr schön, da sind wir alle gespannt und Wir sind jetzt ein bisschen vom Weg abgeschweift, aber das war auch richtig, um einfach 50 Hertz nochmal vorzustellen. Kommen jetzt zu unserer ersten Rubrik.
Podcast Liebe.
Und die heißt Podcast Liebe. Da geht es mir natürlich immer, ja, vielleicht um Ihre persönliche Beziehung zu Podcast, aber auch natürlich auch im Business-Kontext. Gab es denn da schon früher eine Beziehung zu Podcast, beziehungsweise wann hatten Sie Ihre ersten Berührungspunkte oder kam das tatsächlich erst im Kontext des Podcasts, des eigenen Podcasts, genau?
Also ich bin jetzt nicht so ein Podcast-Heavy-User, aber ich höre schon privat auch gerne Podcasts. Ich mag sehr gerne die Podcasts, die die Kolleginnen und Kollegen von der Zeit machen. Den Alles-Gesagt-Podcast höre ich mal ganz gerne. Oder den unter Pfarrerstöchtern über die Geschichte der Bibel fand ich auch sehr interessant. Aber so mein erster Einstieg waren so Crime, True-Crime-Podcast und ja, wie gesagt, kein Heavy-User, aber ich höre die schon eben ganz gerne. Mhm. Das ist aber jetzt nicht der Grund gewesen, warum wir dann gesagt haben, wir wollen auch unbedingt einen Podcast machen. Da hatte die Geschichte dieses Podcasts so einen anderen Vorlauf
noch. Ja, und wie sah der aus? Es muss ja immer irgendwie einen Impuls geben. Nun habe ich ja hier schon viele Unternehmen im Flurfunk interviewt oder eben auch Verbände, die irgendwann auf den Trichter kamen. Ich glaube, in Ihrem Fall, wir hatten es jetzt auch in der vorherigen Folge mit der Handwerkskammer in Dortmund, gab es auch einen Impuls seitens einer Agentur, die dann auf Sie zugekommen ist und sagen, Mensch, haben Sie schon mal überlegt, einen Podcast zu starten? Wie war es bei 50 Hertz?
Ja, eigentlich war es ganz anders. Also ich hatte es ja erwähnt, ich habe hier vor jetzt 5 Jahren angefangen bei 50 Hertz. Ich kam zwar irgendwie aus der Energiewirtschaft, aber mit diesem breiten Themenspektrum hier hatte ich, das war schon eine andere Hausnummer. Ich bin kein Elektroingenieur, ich bin auch kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin halt Journalist so. Und dann kam, kurz hatte ich, nachdem ich hier angefangen hatte, kam der Lockdown, Corona-Pandemie. so, man saß zu Hause im Homeoffice rum, man konnte abends nicht weggehen und dann war ich plötzlich mit dieser Themenvielfalt konfrontiert und dachte mir, okay, du musst jetzt irgendwie ein bisschen nachsitzen, du musst nacharbeiten, ne? Und dann habe ich mir natürlich Bücher dann rangeschafft, um viele Themen nachzulesen und habe gemerkt, ich kann das eigentlich nicht, ich kann mit Formeln nicht umgehen und es langweilt mich, das schaffe ich nicht. Ich muss eine Form finden, für mich persönlich, mir dieses Wissen anzueignen. Und das ist für mich so eine journalistische Herangehensweise. Wenn ich das dann hinschreibe, zusammenfasse für mich und dann vielleicht auch in so eine unterhaltsame Form, dann kann ich mir die Sachen besser merken. Und als ich das gemacht habe, dachte ich mir, ah, gut, nur für mich alleine das zu machen, ist auch langweilig. Vielleicht kannst du ja die Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen daran teilhaben lassen, weil das habe ich in dieser kurzen Zeit auch gemerkt. Ich bin nicht der einzige Ahnungslose. Da gab es viele, die von Elektrotechnik nicht viel Ahnung hatten. Ne? Ja. Ich meine, allein im kaufmännischen Bereich und so. Und dann habe ich angefangen, das im Intranet wie so ein Blog zu starten.
Ach so.
Und das war tatsächlich, das war interessant, weil eben auf einmal so viel Zuspruch kam, dass viele gesagt haben, endlich erklärt es mal einer verständlich. Endlich weiß ich, was Spannung überhaupt ist. Was ist Stromstärke? Das schwirrt immer so rum, aber man traut sich auch nicht so richtig zu fragen, weil man dafür blöd gehalten wird. So.
Ja, ja.
Und dann habe ich eben diesen Blog gemacht. Das ging dann so 2 Jahre lang in einer hohen Taktzahl. Nach einem Jahr das dann parallel dann auch auf LinkedIn ausgespielt als so eine Kolumne oder so ein Blog. Und auf dem basierend dann wiederum so ein kleines Buch geschrieben. Das, also, wo das alles sozusagen zusammengefasst wurde in so kleinen Episoden. Das heißt allerdings nicht Strom zum Anfassen, sondern Strom fürs Herz, also Herz mit CZ nach Heinrich Hertz. Und dann sagte irgendwann mal meine Chefin, Volker, da müssen wir noch ein bisschen mehr draus machen und überleg dir doch mal irgendwie vielleicht was mit YouTube oder Podcast oder so, hättest du nicht Lust. Und das war dann so die Initialzündung, dass wir das dann hier im Team auch gemeinsam besprochen haben und dann dieses Projekt Podcast angegangen sind. Bei dem ich aber, und das war von Anfang an wichtig, kommen vielleicht später auch noch, schon sehr viel freie Hand hatte. Ne? Da gab es jetzt nicht irgendwie Unternehmensleitlinien und das sind unsere Botschaften, sondern hieß es, kannst du machen, mach das bitte. Hier ist ein kleines Budget, dann ein Studio gesucht, die das dann rein tontechnisch umsetzen und so sind wir gestartet. Am Anfang auch noch mit ein bisschen, sagen wir mal, Agenturbegleitung, also auch ein bisschen, kleines bisschen Geld in die Hand genommen, um das bei LinkedIn dann zu bewerben.
Ja, aber total spannender Einblick, weil mir geht das persönlich als früherer Printmann oder Journalist natürlich auch runter wie Öl, wenn ich das höre, dass man mal das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt hat, also nicht gesagt hat von vornherein, wir machen jetzt einen Podcast, sondern quasi die Idee über den Blog quasi zum Podcast kam und das finde ich einfach schön, weil wir da nämlich wieder beim Punkt sind, dass wir bestehenden Content übertragen, einfach in einen neuen, anderen Kanal einfach. Und darum geht's ja. Sonst wird das von vielen ja einfach immer umgekehrt gemacht. Hatte ich auch schon bei verschiedenen Verbänden, dass dann Content Recycling betrieben wird. Aber das eine bedingt ja das andere. Und das eine muss ja das andere nicht ausschließen, ne?
Im Prinzip. Genau.
Ja.
Also wir hatten ja auch am Anfang dann so Kick-Off-Workshops gemacht hier mit unserem Team. Auch dann tatsächlich mit eben diesem Tonstudio und auch mit der Agentur, die wir am Anfang dabei hatten. Und da stellt sich auch dann schnell raus, dass manchmal eben Podcasts so gestartet werden mit so einer Überambition, so nach dem Motto, wir müssen jetzt einen Podcast machen. Und dann geht aber nach 3-4 Folgen die Luft aus. Ne? Dann ist plötzlich nichts mehr da. Das war das eine abschreckende Beispiel. Und das andere ist so, dass das Unternehmen machen, weil sie zu viel Botschaft rüberbringen wollen. Und dann hast du natürlich als Hörer auch sehr schnell den Eindruck, ach komm Leute, ihr wollt mir ja nur was verkaufen. Ne?
Ja.
Und da hatten wir uns auch viele abschreckende Beispiele angeguckt und gesagt, nett gemeint, aber schlecht gemacht, Podcasts zu starten, wo eben man das Gefühl hat, man wird jetzt nur mit Botschaften zugeballert. Das möchte man eigentlich nicht hören. Ne? Warum auch? Soll man da seine Zeit mit verschwenden? Ne?
Genau, das sage ich auch immer. Letztendlich Unternehmenspodcast, ja, es gibt diese Richtlinien oder es gibt bestimmte Vorstellungen, die oder ein gewisses Image oder eine Marke, die auch ein Unternehmen ja vertritt, vollkommen richtig. Aber letztendlich wird ja jeder Podcast für die Hörer, für die Hörerinnen gemacht und nicht umgekehrt. Dass der Chef sagt immer, da neigt ja der Chef dann leicht oft zu, ich will jetzt hier meine Botschaften postulieren, ja, und die Hörer sind mir an der Stelle dann egal, ich will meine Botschaft loswerden und dann hört es halt auch keiner. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gehört wird, einfach viel, viel geringer. Also dass man von vornherein eigentlich an die Story angeht. Also ich verstehe das jetzt so, Herr Gustadt, dass das im Prinzip schon viel Content ja schon vorhanden war.
Das war jetzt in der ersten Staffel, war das so, ne? In die erste Staffel, die wir jetzt gemacht haben, diese 30 Folgen, die sind alle mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Es gibt immer ein oder zwei Gesprächspartner, das sind so Expertinnen und Experten hier bei uns aus dem Unternehmen. Da haben wir zum Glück so viele, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und dann gibt es immer aus diesem Buch, was ich geschrieben habe, oder in Blogs, wie auch immer, gibt es so einen Einspieler, das ist von der professionellen Hörbuchsprecherin, ist da was eingesprochen worden. Es wird dann sozusagen, ja, wird eben kurz eingespielt und ist dann so ein bisschen die Diskussionsgrundlage, um dieses Expertengespräch in Anführungszeichen dann, oder um das Thema dann ein bisschen zu vertiefen. Mhm. Aber wir versuchen natürlich nicht so tief in die Tiefe zu gehen, dass jeder Elektroingenieur da fachlich abgeholt wird, sondern es spricht eben, sagen wir mal, interessierte Laien weiterhin an.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wer ist denn dann jetzt der Ansprechpartner oder die Zielgruppe des Podcasts? Sind es dann doch eher, ich sag mal, dann auch die Verbraucher? Und es ist eben kein typischer Experten-Podcast im Sinne von, wir machen jetzt einen Podcast für Elektroingenieure oder so, sondern wir machen das wirklich
für andere.
Ja.
Für andere. Ja. Und das war auch am Anfang natürlich, das haben wir eben auch im Team und diesen Anfangsworkshops auch eben diskutiert, wer ist die Zielgruppe, ist ja ganz wichtig, ne? Und da komme ich ein bisschen zurück, was sind wir für ein Unternehmen? Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir verkaufen keinen Strom, wir haben keine Endkunden. Insofern müssen wir jetzt auch nicht auf die Endverbraucher zugehen. Und das bedeutet für den Podcast, also sowas auf so einen sehr populären Level zu machen, wie kann ich am besten Strom sparen, was ist der beste Anbieter? Das wollten wir nicht machen, sondern unsere Zielgruppe ist als Unternehmen erstmal Politik. Ja?
Ja. Weil
das, was wir machen, beruht alles auf einer gesetzlichen Grundlage und wir sind im sehr engen Austausch mit der Politik. Ne? Das heißt, die Regelungen, die hier im gesetzlichen Regelungen, die im Bundestag gemacht werden, im Hinblick auf Energiewende und sind für uns halt essentiell. Bundesnetzagentur, ganz wichtige Behörde für uns, weil alles muss reguliert werden zusammen mit der Bundesnetzagentur. Verbände, also NGOs, ob das der BUND ist oder Greenpeace oder auch Wirtschaftsverbände, sind für uns extrem wichtig. Also alles, was zu dieser Politik Blase hier sozusagen in Berlin so dazugehört, die in diesem energiepolitischen Umfeld tätig sind, das ist für uns eine wichtige Zielgruppe. Plus die in den Ländern, da ist das dann nochmal in etwas kleineren Maßstab. Und das sind, sagen wir mal, vielleicht so 10.000, 20.000 Menschen ungefähr. Das ist also relativ überschaubar. Das ist die eine Gruppe. Und die andere ist, weil wir ein wachsendes Unternehmen sind, also wir haben jetzt in den letzten Jahren ungefähr 1.000 Leute eingestellt bei uns, geonboardet, dient der Podcast auch ein bisschen dazu, uns unter jüngeren Leuten bekannter zu machen als Marke, dass die überhaupt auf die Idee kommen, sich bei 50 Hertz sozusagen zu bewerben. Ja, das ist auf dem Schirm. Ist, ach, das ist ja interessant, könnte ich auch mal haben, die Stellenanzeigen, könnte ich mal nachgucken. Mhm. Das sind so die zwei Zielrichtungen. Aber es ist eben nicht der Endverbraucher.
Okay, also das bedeutet, das Recruiting-Thema, das wabert dann immer so ein bisschen unterschwellig mit. Also, dass man
aber sehr unterschwellig.
Ja, dass man das nicht so hart anspricht, so nach dem Motto, wir stellen jetzt hier einen Azubi vor oder einen Abteilungsleiter und wir wollen das schmackhaft machen, sondern das ist eher so ein bisschen Markenbildung, so habe ich es verstanden.
Genau. In den ersten Folgen haben wir es immer so gemacht, dass ich im Abspann dann so darauf hingewiesen habe, auf unsere Recruiting-Seite und unsere Stellenangebote, aber das irgendwann hat die HR-Abteilung auch mal gesagt, ja, musst du nicht jedes Mal machen und so. Also das haben wir dann auch ausschleichen lassen. Es ist, wie du sagst, unterschwellig.
Ne? Okay. Dann lassen wir uns einmal reinhören. Ich kann so einen kleinen Ausschnitt sozusagen dann bauen hier für die Podcast-Folge. Vielleicht meistens nehme ich den Trailer und dann baue ich mir da ein bisschen was zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer, die dann mal einen Eindruck für den Podcast Strom zum Anfassen bekommen sollen.
Achtung, Aufnahme. Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und zur allerersten Folge von Strom zum Anfassen. Ich bin euer Host, mein Name ist Volker Gustedt. Ich will euch in diesem Podcast mitnehmen auf eine Reise in die manchmal recht wundersame Welt des Stroms. Klar ist, in unserem Alltag brauchen wir Strom so dringend wie Wasser oder Lebensmittel. Es würde nichts ohne Strom funktionieren. Wir hätten kein Licht, keine Computer oder Smartphones, keine Heizung, keine Toilettenspülung, keine Tankstellen, keine U-Bahn und. Stellen wir uns lieber nicht vor, wie so eine Welt aussehen würde. Wir als moderne Menschen könnten darin nicht überleben. Und trotzdem, wer von euch weiß eigentlich, was Strom genau ist? Die meisten von euch haben vielleicht das letzte Mal im Schulunterricht davon gehört. Man kann Strom ja nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht hören. Und anfassen sollte man ihn auch auf gar keinen Fall. In diesem Podcast spreche ich mit Leuten, die von Strom richtig Ahnung haben. Und einen solchen Menschen habe ich heute hier am Mikrofon. Ich begrüße ganz herzlich Anne-Kathrin Marten. Sie ist Leiterin der operativen Systemführung bei 50 Hertz. Herzlich willkommen, Anne. Du bist Leiterin der operativen Systemführung. Operativ hat aber nichts mit Operationen am Körper zu tun. Du bist keine Ärztin. Was heißt das ganz genau? Was ist dein Job? Was ist der Job deines Teams bei uns hier in der Leitwarte oder dem Kontrollcenter von 50 Hertz?
Also erstmal völlig richtig, ich bin keine Ärztin, wenngleich mich das Ärzte immer fragen, wenn sie meinen Titel erfahren, fragen sie mich immer, ob ich Kollegin sei. Nein, bin ich nicht, stimmt. Aber mit der Operation und dem offenen Herzen haben wir vielleicht doch ein bisschen was zu tun. Denn das, was wir im Control Center machen, ist tatsächlich so ein bisschen eine Operation am offenen Herzen. Der Patient muss weiter am Leben bleiben. Unser Patient ist in dem Fall die elektrische Energieversorgung in Deutschland und in Europa. Und gleichzeitig stellen wir an so vielen Stellschrauben, wollen eine erneuerbare Energien integrieren, wir wollen Kraftwerke abschalten, wir wollen immer mehr Umrichter im Netz haben. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, beides gleichzeitig zu tun. Wir würden uns, glaube ich, wesentlich leichter tun, wenn wir den Strom mal für 3 Jahre abschalten, alles aufbauen, was wir brauchen und dann wieder einschalten.
Aber das kann man ja bei Menschen auch nicht machen, den kann man ja auch nicht ein paar Jahre stilllegen. Suggeriert natürlich so ein bisschen, dass es sich um einen Patienten handelt. Also eigentlich ist der Patient ja relativ gesund. Er braucht halt nur ein paar andere Vitalfunktionen, damit er auch in Zukunft überleben kann. So ein Kontrollcenter, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so wie in so einem amerikanischen Kino, also ein dunkler Bunker, vorne riesiger Bildschirm und dann lauter so Nerds mit dicken Hornbrillen und die dann überall blinken rote Lampen und dann Alarm und dann sind die ganz hektisch unterwegs. Was ist da für eine Atmosphäre?
Also auch an dem Bild ist die Hälfte richtig. Ich hatte mal Gäste, die haben gesagt, sieht schon ein bisschen aus wie bei der NASA. Also völlig richtig, wir haben vorne einen großen Bildschirm. Das ist sozusagen die gemeinsame Realität aller derjenigen, die im Control Center sitzen. Jeder hat nochmal selber einen riesengroßen Schreibtisch mit ganz vielen Bildschirmen. Also ein bisschen hat das schon was von NASA. Ich fand das Bild ganz gut. Mhm. Das mit den Nerds und den Hornbrillen, das würde ich rausstreichen. Das ist, glaube ich, der Fake an dem Bild.
Also er stellt auch Leute ohne Hornbrille ein.
Also es ist völlig egal, wie die Leute aussehen. Bei uns ist wichtig, dass es ganz clevere Köpfe sind, dass sie ein elektrotechnisches und ein systemisches Verständnis haben. Und das sind genau solche Leute, die dort sitzen, weil die müssen in Echtzeit wirklich knifflige Probleme lösen, da jeden Tag.
Ja, ich habe natürlich bei so vielen Folgen immer nur die Möglichkeit, ein wenig quer zu hören. Klar. Was mir aber vor allen Dingen eben auch als Journalist sofort aufgefallen sind die dann doch sehr spannenden, ausgefallenen Shownotes bzw. Überschriften und letztendlich halten natürlich dann auch die Folgen, was die Überschriften versprechen. Vielleicht können Sie uns da einfach mal abholen. Es soll einfach auch ein bisschen locker gestaltet werden. Es sind ja schon ohnehin keine einfachen Themen, ne? Da genau. Muss man viel technisches Verständnis haben. Aber vielleicht mal so jetzt die Ausgangsfrage, was sind so die Themen? Das ist ja einmal quer durch einen Gemüsegarten, hätte ich bald gesagt, querbeet. Mhm. Und wer sind so die Gäste? Wer ist zu Gast? Welche sind das Leute in-house oder eben auch Experten außerhalb von 50 Hertz?
Mhm. Also der Podcast soll schon unterhaltsam sein. Das soll jetzt kein belehrend sein. Das soll jetzt auch nicht die reine Wissensvermittlung sein, sondern man soll auch Lust haben, da zuzuhören. Und wir wollen auch Lust drauf machen. Deswegen sind die Titel eben auch so ein bisschen Boulevardesque, sage ich mal. Ne? Die wütende Göttin heißt es oder Strompreppen, die aktuelle Folge, ne? Wo es das um das Horten oder Vorhalten von Strom geht.
Ja. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben?
Die Tour der Blindleister und solche Dinge. Ne?
Advent, die Bratenspritze brennt.
Bratenspritze.
Bratenspritze. Muttis Türsteher.
Ja, genau. Ja, da ging Mutti ist die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Und in der Folge geht es darum, dass es vor einigen Jahren die Situation gab, dass viel Strom, der in Deutschland nicht über die Netze transportiert werden konnte, über die Nachbarländer fließen musste, über Polen und Belgien, also alles so. Und die waren dann not amused darüber und da haben sich bei Mutti, bei der Kanzlerin Merkel dann beschwert. Und in der Folge geht es darum, was hat man dann gemacht, um diese sogenannten Loopflows, hieß das, diese unerwünschten Stromflüsse durch die Nachbarländer, um die zu regulieren.
Und bei der Bratenspitze kann ich mir vorstellen, besonders an Weihnachten, dass da auch recht viel Strom verbraucht wird.
Genau. Die Bratenspitze ist so eine saloppe Bezeichnung für einen sehr hohen Stromverbrauch an Weihnachten, wenn der Braten in die Röhre geschoben wird. Das ist aber eigentlich mehr Legende als Wahrheit. In Wirklichkeit steigt der Stromverbrauch da nicht so exorbitant nach oben, zumal Weihnachten der industrielle Stromverbrauch sowieso nach unten geht. Also die Lage an Weihnachten ist stromtechnisch gesehen relativ entspannt eigentlich.
Also man versucht vielleicht so ein bisschen auf humoristische Art und Weise, absolut, sich diesen mitunter ja auch komplexen Themen zu nähern. Welche Themen sind das so? Ich habe ganz viel gesehen, Wechselstrom, Gleichstrom, diese, ja, Geschichten, also Kabel, also alles, was mit dem Netz, genau, zu tun hat, ne?
Also letztendlich ist es so in drei große Blöcke geteilt. Der erste Block ist, sagen wir mal, die elektrotechnischen Grundlagen, ne? Alles, was wir in der Schule gelernt und dann wieder vergessen haben, ne? Also was ist Spannung eigentlich? Volt, ja, das weiß man ungefähr noch. Was ist die Stromstärke? Was ist eine Leistung? Ne? Wir reden immer, boah, wir verbrauchen auf der Stromrechnung so und so viel 1000 Kilowattstunden. Was heißt denn das eigentlich? Ne? Was ist Leistung? Was ist Arbeit? Also diese elektrotechnischen Grundbegriffe sozusagen erklärt, aber eben so, dass ich es nicht in eine Formel übersetze. Weil in der Schule haben wir es alles mit Formeln gelernt. Und es gibt Menschen, die können mit Zahlen umgehen und andere können lieber mit Worten umgehen. Ich gehöre eher zur Fraktion der Worte. Formeln habe ich immer vergessen. Also versuche ich das eben im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen alles mit Worten sozusagen zu erklären. Ne? Und bei der Thema, nehmen wir mal Spannung, ne, sage ich, okay, im Kino kennen wir ja Spannung. Ne? Was ist Spannung im Kino? Es reißt uns mit. Wir wollen wissen am Anfang, wie geht der Film aus? Und wenn die Spannung ganz hoch ist, dann ist es beim Thriller, da wird man so durchgezogen, ne? Weil andauernd irgendwas passiert, Autos fliegen in die Luft, fiese Morde passieren. Da ist also Höchstspannung. Ne? Aber so eine ARD-Vorabendserie, wo so ein lahmes Ermittlerduo unterwegs ist, da haben wir dann Niederspannung. Das ist dann nicht so spannend. So, und ich versuche halt mit solchen ja, Analogien irgendwie zu arbeiten, um die elektrische Spannung zu erklären. Ne? Die braucht man. Man erhöht die Spannung in einer Leitung, damit man viel Strom von A nach B transportieren kann. Und so, also das ist eben der erste Block, dass wir diese elektrotechnischen Grundlagen so erklärt haben. Das zweite ist dann, geht es mehr so um etwas übergeordnete Sachen. Wie funktioniert ein Windrad oder Windenergie? Was ist der Unterschied zwischen einer Stromerzeugung durch Photovoltaik, also Solarenergie, und einem Generator im Kraftwerk? Zwei ganz unterschiedliche Arten der Stromerzeugung. Wie sind eigentlich so Freileitungen aufgebaut? Was ist mit diesem berühmten Elektrosmog, über den sich viele aufregen, wo sich immer Bürgerinitiativen bilden und sagen, oh Gott, die Leitung kommt und dann werden wir alle hier mit Elektrosmog verstrahlt. Was ist das eigentlich, ne? Dieser, ja, berühmte Elektrosmog. Das ist so die zweite Sache, ne? Was braucht man für Apparate in Umspannwerken, was ist ein Transformator und so. Geht es also mehr um diese übergeordneten elektrotechnischen Fragen. Und im dritten Teil etwas, was mindestens genauso wichtig ist wie die Technik, der Strommarkt. Unser ganzes System ist deshalb nur ausgeglichen, weil es einen Strommarkt gibt mit bestimmten Regeln, wie Strom gehandelt wird. Wann der gehandelt wird, wann sogenannte Bilanzkreise heißen die, ja, wann die ausgeglichen sein müssen, wer dafür verantwortlich ist, weil nur wenn es einen ausgeglichenen Strommarkt oder ausgeglichene Handelskreisläufe gibt, kann auf der physikalisch-technischen Seite dann dafür gesorgt werden, dass es auch wirklich austariert wird. Also Markt und Physik greifen sehr stark ineinander und das ist das, was ich jetzt im zweiten oder dritten Block besser gesagt, dann versucht habe zu erklären.
Und nochmal auf der Seite der Expertinnen, die Sie dazu ziehen oder hinzuziehen, ist ja immer wichtig, weil das können Sie ja auch nicht alles selbst nur erklären. Das wäre vielleicht auch ein bisschen
kann ich auch gar nicht. Ja, kann genau. ich gar nicht.
Weil Sie gerade sagten, 1000 Mitarbeitende bei 50 Hertz. Mhm. Also meine Frage ist natürlich, wie leicht oder schwierig ist, da auch aus den einzelnen Abteilungen oder den einzelnen Komponenten oder Themengebieten Menschen, Kolleginnen zu finden, die dann auch bereit sind, vor das Mikro zu kommen?
Ja, also die Bereitschaft ist schon relativ hoch. Aber das liegt auch daran, dass ich natürlich inzwischen eine ganze Reihe von Leuten auch kenne. Dadurch, das ist ja das Privileg dieses Jobs, den ich habe. Ich komme mit allen Bereichen bei uns im Unternehmen in Kontakt. Ich kenne ja dadurch viele Leute und so. Von daher hatte ich natürlich schon eine gewisse Vorahnung, wer könnte dafür geeignet sein und wer nicht. Und also die direkte Ansprache, die hat gut funktioniert. Es gab nur wenige, die gesagt haben, nee, das traue ich mir jetzt nicht so zu. Und ich habe versucht, auch es ein bisschen, ohne das jetzt offensiv darzustellen, aber wir sind nun mal auch ein sehr männerlastiges Unternehmen, ne? Elektrotechnik, da ist schon, weiß nicht wie viel, also der Anteil von Frauen bei uns ist schon schon sehr hoher, auch in Führungspositionen. Aber wie das halt so ist, sehr viel im kaufmännischen Bereich, Kommunikationsbereich, Strategiebereich, Controlling, Genehmigung. Aber so Elektrotechnik sehr, sehr männlich dominiert. Und vor allem, wenn draußen in der Fläche, wo es darum geht, an den Masten zu arbeiten und so. Ja, also wie gesagt, ich habe schon geguckt, dass auch doch nicht ganz halbe ist nicht gelungen, aber vielleicht auch 40% der Kolleginnen, die vor dem Mikrofon waren, dann eben auch Frauen sind.
Ja, ja.
Und manche habe ich häufiger zu Gast gehabt, weil die dann in so einem bestimmten Gebiet sehr kompetent sind. Manche dann eben auch nur einmal, wenn sie eben so sehr spezialisiert auf ein Fachgebiet sind. Aber es sind insgesamt so etwa jetzt 30 Folgen, ich glaube so 20 Kolleginnen und Kollegen haben da mitgemacht. Und jetzt habe ich nach den 30 Folgen auch ein ganz gutes Gefühl, mit wem möchte ich so weiterarbeiten.
Es ist ja dann auch immer die Frage, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, wer ist nun so jetzt mikroaffin, wer kann auch gut sprechen oder vor allen Dingen viel wichtiger noch, diese komplexen Vorgänge auch dann gut erklären.
Genau. Und da ist, das war für mich ja auch eine steile Lernkurve, weil ich das vorher noch nicht gemacht hatte. Dann war es schon manchmal so, dass welche gesagt haben, naja, ich brauche mal die Fragen und ich bereite mich dann so ein bisschen vor und dann habe ich so einen Zettel da so und dann kamen die manche dann mit so einem Zettel, wo dann die schon vorformulierte Antworten und haben sie dann nur da so hingelegt.
Ja.
Und das hat man sofort hat mich sofort unwohl gefühlt damit, weil es eben abgelesen war. Ne? Das hat man sofort dann sofort gehört. Und das habe ich dann auch sehr schnell abgeschafft und habe gesagt, klar, könnt ihr euch vorbereiten, müsst ihr euch vorbereiten. Aber wenn die Aufnahme selbst ist, dann bitte weglegen. Ne? Dann muss es doch aus dem Kopf kommen. Und wenn ihr euch verhaspelt, ist ja kein Problem. Dann machen wir halt einen Cut, dann wird es rausgeschnitten und man setzt eben nochmal an. Ist ja keine Live-Sendung.
Nun ist das nicht das vorderrangige Ziel, aber meine Frage wäre auch noch, ob Sie denn auch sozusagen aufgeschlaut aus diesen Aufnahmen herausgehen und sagen, also das habe ich jetzt so selbst in der Vorrecherche auch noch nicht gewusst. Also so geht es mir ja auch mit meinem Podcast, genau. Dass man mit jeder Podcast-Folge immer ein bisschen was mitnimmt.
Absolut. Also genau, das ist für mich auch nochmal diese Fortsetzung dieses Selbststudiums eigentlich. Ne? Das, was ich mit diesen Blog und dem Buch dann so gemacht habe, findet hier nochmal eine Fortsetzung. Ich nehme jedes Mal da noch interessante Sachen mit, die ich für meine weitere Arbeit verwenden kann. Also da ist keine Sekunde irgendwie verschenkt.
Letzte Frage vielleicht zu diesem, sagen wir jetzt mal, Themengebiet. Stichwort Postproduktion. Da interessiert mich natürlich immer, machen Sie das in-house? Haben Sie sich das selbst draufgebracht oder sagen Sie an der Stelle, also liebe Leute, ich mache hier schon alles, Recherche, Gäste einladen, interviewen, Moderator, Host, Postproduktion haben wir ausgelagert.
Genau, das haben wir ausgelagert. Wir hatten so eine Ausschreibung gemacht am Anfang und es war interessant, wie groß das Spektrum war, was wir da bekommen haben. Also zwischen 500.000 und 20.000 Euro so ungefähr war die Spanne, was man da ausgeben konnte. Und dann haben wir uns am Ende für die günstige Variante entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht so ein High-End-Produkt machen mit 1000 Soundeffekten und alles raffiniert aufgebaut. Das können wir auch zeitlich nicht leisten. Wir machen das Redaktionelle und die Produktion machen wir im Haus. Wir haben das Equipment dafür, weil wir auch einen weiteren internen Podcast haben, der wirklich nur für intern ist. Der ist Sag mal Chef. Das ist so ein regelmäßiges Format, das für die interne Kommunikation mit unserem CEO.
Ja.
Und das heißt, wir hatten Teile des Equipments, hatten wir sowieso schon. Und dann haben wir eine kleine Schulung gemacht, wie man halt am besten irgendwie aufzeichnet. Und die Postproduktion ist ausgelagert. Das macht letztendlich ein Studio, die auf Musik- und Hörbuchproduktionen spezialisiert sind. Die kriegen dann, werden hochgeladen, die Aufnahmen werden dann hochgeladen. Dann kriegen die so eine Schnittliste, so mit den Timecodes. Dann schneiden die das relativ flott zusammen, wird noch der Ton schön gemacht, ein bisschen Versprecher raus und dass es gut klingt. Und dann diese Einspieler dazwischen geschnitten, das läuft ziemlich gut.
Also ich höre so raus, also Qualität ist ja heutzutage schon das A und O. Es soll sich gut professionell anhören, aber jetzt nicht High-End im Sinne von jetzt auch was Musik, Jingles und so weiter. Das soll alles ja auf einem gewissen Level dann auch bleiben, ne?
Genau. Also wie gesagt, das sollte jetzt nicht so eine High-End-Produktion werden, wo man, keine Ahnung, noch vor Ort ist und Reportage-Elemente und da noch ein O-Ton und da noch. Das erschien uns dann ein bisschen zu viel.
Super. Herr Gustel, jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik.
Ja.
Mach mal lauter.
Und die Rubrik heißt Mach mal lauter. Und da geht es immer so ein bisschen natürlich auch um die Resonanz. Vielleicht doch ein paar Zahlen, die ich Ihnen entlocken kann. Beziehungsweise, das muss ja nicht immer Zahlen sein, sondern einfach auch Feedback. Letztendlich macht man ja den Podcast auch. Man verfolgt ein bestimmtes Ziel. Und dann schaut man vielleicht nach einem halben oder nach einem Jahr drauf. Und ob die Ziele in irgendeiner Form auch erreicht wurden, ohne das jetzt zu engmaschig zu sehen. Aber vielleicht mal so gefragt, wie kommt und wie kam der Podcast Strom zum Anfassen bislang an?
Also wir hatten, da wir ja auch unerfahren sind mit dem Thema, jetzt keine richtige Benchmark gesetzt. Wir haben jetzt nicht gesagt, so und so viel will man da reichen. So. Wir sind jetzt, und das finde ich eigentlich ganz gutes Resultat dafür, dass es ja auch so eine sehr enge Zielgruppe ist und auch ein sehr sperriges Thema im Grunde, haben jetzt 20.000 Streams oder Downloads bis dato, so jede Folge dann eben 800 oder so. Baut sich natürlich über die Zeit eben immer weiter auf, weil die Leute ja nicht nur die neueste Folge hören, sondern auch dann eben ältere. Also es gibt schon so eine Fangruppe, glaube ich, so eine Community, die das regelmäßig eben hört. Das kann man auch dann verfolgen. Ne? Kaum ist es am Donnerstag die Folge hochgeladen, das dauert einen halben Tag, dann sind da schon irgendwie 100 oder 150, die sich das irgendwie angehört haben.
Ja.
Dann kriegt man natürlich direktes Feedback. Also ich werde natürlich sehr oft darauf angesprochen, auch jetzt im eigenen Unternehmen natürlich. Ne? Das hat sich schon sehr etabliert, zumal es auch intern sehr stark beworben wird. Wir haben hier intern so Monitore überall, wo auch Kommunikationsinhalte ausgespielt werden. Mhm. Heißt übrigens Flurfunk.
Ja. Sehr gut. Ja, so. Ist nicht überraschend, aber es ist klar. Ja,
genau, der Flurfunk. Ja. Und über diesen Flurfunk wird das eben auch ausgespielt, dafür Werbung gemacht. Ja, also wie gesagt, darüber gibt es Resonanz und dann über Social Media wird ja auch jede Folge wird über LinkedIn auch und jetzt seit einiger Zeit auch über Instagram auch beworben. Und ja,
wie viel investieren Sie da so? Also weil Sie sagten am Anfang vielleicht, als der Podcast gestartet ist, auch mit einem kleinen Werbebudget dahinter, beziehungsweise es wird dann einfach jetzt auch regelmäßig was gepostet dazu?
Ja, also das am Anfang waren das unter 20.000 Euro, was wir da eingesetzt haben, um das so in Start zu bringen. Und jetzt, wir haben ja hier ein Social-Media-Team und dann, die machen halt dann immer einen Post sozusagen mit meiner Unterstützung. Jetzt machen wir manchmal auch, haben eine neue junge Kollegin, die gerne so Reels macht, ne? Dann macht die mit mir immer so kleine Filmchen nochmal.
Sehr gut.
Und ja, es hat auch so einen Spaßfaktor irgendwie. Also
ja,
dadurch, dass wir seit einiger Zeit bei Instagram sind, wird das da auch nochmal ausgespielt. Ne? Aber was wir noch nicht gemacht haben, wir haben jetzt keine Medienresonanzanalyse gemacht. Aber lustig ist, manchmal kommt das ja so unverhofft. Ich war vor 2 Monaten oder so auf dem Spielplatz mit unserem Kind und auch mit einem Kollegen zusammen. Und dann meinte der Kollege zu mir, sag mal, der da eben vorbei, kennst du den? Nee, kenne ich nie gesehen. Ja, weil der hat gesagt, das ist der Dingens, das ist der von 50 Hertz, der da den Podcast macht. interessant.
Interessant. Man hat dann schon so einen kleinen Promi-Faktor und wenn man jetzt dann schon so weit ist. Nein, wir haben uns ja, als wir uns hier in Warnemünde kennengelernt haben, kurz mal über Zahlen gesprochen und ich kann das nur noch mal so bestätigen. Aus meinem Umfeld ist das absolut top und gut und das sage ich nicht nur so, das sind auch wirklich Erfahrungswerte, weil man ja sich letztendlich in dieser Bubble oder in einem bestimmten Bereich mit diesem Podcast bewegt. Ja,
genau.
Das ist nun mal jetzt nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern für vielleicht auch ein gewisses Fachpublikum auch gedacht. Das hatten wir ja eingangs so schon gesagt. Und insofern sind so hohe dreistellige bis eben vierstellige Zahlen für so ein Corporate-Format, das darf man ja nicht vergessen, schon sehr, sehr gut.
Ja, und es ist auch tatsächlich, es ist ja in einem sehr wettbewerblichen Umfeld. Ne? Es gibt eben auch zu dem Thema Energie unheimlich viele Podcast, ne? Beispielsweise war jetzt auch einer unserer Geschäftsführer, der jetzt auch zu Gast war, gibt diesen Batterie-Podcast, ne? Der hat geladen.
Ja.
Ich glaube, der wird vom Fraunhofer-Institut und so ein paar gemacht. Der ist natürlich, gibt es auch schon länger. Wie gesagt, sind wissenschaftliche Institute, die dahinter stehen. Da ist nochmal eine andere Power und auch eine andere Seriosität, ne? Weil einem Unternehmenspodcast steht man als Hörer ja auch erstmal ein bisschen kritischer gegenüber, ne? Während, wenn es, sagen wir mal, von Fraunhofer-Institut oder sowas kommt, da ist man schon mal aufgeschlossener und sagt, ja, okay, den kann ich auf jeden Fall vertrauen. Das ist unabhängig. Und
verstehe.
Und die haben natürlich Millionen, ne? Das ist eine ganz andere Liga. Also ich will damit nur sagen, in diesem Energiebereich gibt es eben auch sehr, sehr viele Podcasts und mit einer begrenzten Zielgruppe. Insofern ist der Kuchen da nicht so riesengroß und es gibt viele, die was abhaben wollen von diesem Kuchen. Ne?
Absolut. Und selbst hier im Flurfunk war schon die Dame von der Bundesnetzagentur mit ihrem Podcast Die Akte Tulpenfeld zu Gast. Also da sind wir auch im Bilde und natürlich gab es dann, das ist aber irgendwie auch logisch, thematische Überschneidungen dann auch mal, weil man natürlich auch in ähnlichen Gebieten unterwegs ist. Aber interessant dann einfach, dass wie sehen Sie das, wie sehen die das, wie baut man das auf und so. Ich meine, Bundesnetzagentur, machen wir uns nichts vor, ist auch eine große Bundesinstitution, wo natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Power auch hinter ist.
Ja. Ich finde übrigens, ich wusste nicht, dass die einen Podcast haben, aber den Titel finde ich super, die Akte Tulpenfeld. Der ist wirklich sehr schön.
Das ist nämlich die Adresse Tulpenfeld in Bonn und das war jetzt auch eine der ersten Folgen. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage, wie geht's weiter? Geht es denn weiter, vielleicht auch mit einer zweiten Staffel und vielleicht auch mit einer veränderten Ausrichtung? Wie sind da so die Pläne?
Genau. Also jetzt ist erstmal, hatte ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich, 3 Monate Kreativpause, um mal zu überlegen, mit welchem Konzept kann das weitergehen. Also sicher ist, es wird die Gesprächspartner, die sich jetzt bewährt haben, die werde ich bei Laune halten und die haben auch schon signalisiert, dass sie dabei sind. Das wird also wahrscheinlich so einen etwas festeren Expertinnenstamm geben, als es in der ersten Folge gab. Das ist die eine Sache. Die zweite ist, dass wir aktueller werden wollen. Es war bisher so, dass ich ganz am Anfang habe ich immer so 5 bis 10 Folgen im Voraus aufgenommen. Also ich hatte dann, keine Ahnung, im Juli was aufgezeichnet und es wurde dann erst im November oder so hochgeladen. Das war auch möglich, weil das sind ja zeitlose Themen, ne? Also eine Spannung ist eben Spannung. Da ändert sich im halben Jahr nichts dran. Und jetzt soll es aber so sein, dass es ein bisschen sich mehr an der Aktualität orientiert, weil sich in dieser ganzen Energiewende-Thematik natürlich wahnsinnig viel ändert. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die setzt etwas andere Schwerpunkte. Jetzt sollen halt irgendwie die machen jetzt Dampf, dass eben mehr oder schnell diese neuen Gaskraftwerke gebaut werden, die erforderlich sind. So, dass man sich, dass auch solche Themen.
Also stärker auf aktuelle Ereignisse. genau, reagiert, ne? Quasi, ne?
Genau. Mhm. Sowas aber trotzdem nicht als ein Botschaftenkanal, sondern nehmen wir mal dieses Beispiel jetzt hier mit der sogenannten Kraftwerkstrategie, dass man dann darüber redet, okay, was ist eigentlich der Hintergrund? Warum sollen da jetzt neue Gaskraftwerke gebaut werden? Wozu brauchen wir die denn? Wir haben doch so viele Solaranlagen und Windräder schon. Wieso müssen wir jetzt Gaskraftwerke bauen? Das ist total anachronistisch. Wir wollen doch raus aus den Fossilen. So, das einfach zu erläutern, welche Relevanz die haben für das Gesamtsystem und welchem Umfang die eingesetzt werden sollen und so weiter und so fort. Also das wäre so ein Ziel, solche Hintergründe wiederum möglichst allgemeinverständlich und unterhaltsam zu vertiefen. Aber wie gesagt, so ein richtiges ausgefeiltes Konzept gibt es nicht. Es ist jetzt insofern eine Herausforderung, weil die erste Staffel hatte eben dieses Element noch, dass die Episoden aus meinem Buch da immer eingeflochten werden konnten. So, das Buch ist jetzt auserzählt, da ist jetzt nichts mehr übrig. Ja. Also muss irgendein anderes unterhaltsames Element da rein. Und das steht jetzt noch nicht fest, was das sein könnte.
Das kann man sich noch ganz in Ruhe im Team dann auch wichtig, genau. Möglichst viele Player vielleicht auch in der Planung nochmal mit einbeziehen. Vielleicht gibt es auch nochmal Feedback aus verschiedenen Abteilungen, vielleicht auch Recruiting, ja. Marketing etc. pp. Personal, genau. Die dann vielleicht mal auch Feedback sagen, Mensch, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, vielleicht mal in die Richtung nochmal stärker zu denken. Aber das kann man ja dann nochmal alles ausbeidulvern. Meine Frage ist vielleicht noch so zum Abschluss, ja, Tipps und Tricks, Learnings. Gab es vielleicht auch Herausforderungen, wenn jetzt Unternehmen oder eben auch Pressesprecher, Marketingverantwortliche überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, wo sie sagen, Mensch, darauf muss man vielleicht achten, das ist vielleicht ein Stolperstein oder eine Herausforderung auf dem Weg dahin, dann auch wirklich zu starten.
Also die meisten Podcasts sind ja doch irgendwie Gesprächsformate, ne? Und da sollte man sich schon vorher einen klaren Überblick verschaffen, wie viele Leute habe ich, mit denen ich am Mikrofon sprechen kann. Ja. Wie viel trauen sich das zu und wie viel sind auch wirklich dafür geeignet, ne? So dass man da nicht ganz schnell ins Schwitzen kommt. Und das in Relation setzt zu den Folgen, der Anzahl der Folgen, die man produzieren will. Also ja. Das wäre schon mal so eine vorausschauende Planung, was die Gesprächspartner angeht. Das, glaube ich, ist schon mal eine wichtige Sache. Dann sollte man natürlich einen guten Themenplan haben und nicht von Folge zu Folge stolpern. Dann wird es irgendwann nämlich dünn. Dann glaube ich, dass man sich versucht, frei zu machen von der Versuchung, zu viel Botschaften da zu verkaufen, zu viel Überbau drüber zu stülpen. Ne? Sei es ein Produkt, dass man das Produkt da bewerben will oder eben eine andere Botschaft hat. Da würde ich immer mal für Zurückhaltung plädieren. Und man sollte, sagen wir mal, demütig mit sich selber sein, glaube ich. Man sollte nicht so ständig über sich, das eigene Unternehmen reden und davon schwärmen, wie toll das alles ist. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste für Hörer überhaupt, ja, wenn da einer einem erzählt, wie toll das Unternehmen ist, für das man da gerade arbeitet. Ja, da sollte man, glaube ich, echt ein bisschen zurückhaltend sein. Man kann auch selbstironisch sein, finde ich, in so einem Format, ne? Um einfach so ein gewisse, um damit sich so eine Art Credibility auch zu verschaffen, ne?
Darf es auch politisch sein oder führt das dann doch ein Stück zu weit? Oder ist das, sagen wir mal so, ein schmaler Grat?
Ist auf jeden Fall ein schmaler Grat. Das hängt auf jeden Fall davon ab, was man für ein Unternehmen ist. Ne? Wir haben uns dafür entschieden, oder ich besser gesagt, ich habe mich dafür entschieden, zu sagen, ich bin da nicht politisch, bin da neutral. Glaube ich, habe ich auch in dem Teaser, sage ich das auch, da wird jetzt nicht irgendwelche Statements für oder gegen Atomenergie, Reaktivierung der Atomenergie geben. Da wird es aber auch nichts geben, irgendwie, dass hier Windkraftanlagen verteufelt werden oder so. Sicherlich wird man das raushören, so wo jetzt mein Herz irgendwie für schlägt oder was ich für sinnvoll halte oder nicht. Aber also ich wäre mit so politischen Sachen eher vorsichtig. Wenn man aber, keine Ahnung, eine Organisation ist, wo das Politische das Wesensmerkmal ist, ne? Also wenn man jetzt ein Naturschutzverband ist oder eine Interessensvereinigung, dann gehört das natürlich da rein. Aber so als Unternehmen würde ich es eben nicht machen. Ja. Zu viel, auch wenn das ja ein bisschen modern ist, aber so zu viel so Haltung da reinbringen, das ist nicht mein Stil und würde hier auch niemand gut finden bei uns.
Finde ich gut, und da spricht auch eher wieder der Journalist als der Marketing-Mensch oder so. Ja, dafür auch Pressesprecher, da einfach auch, soweit das natürlich möglich ist, eine gewisse Neutralität einzunehmen. Genau. Sicherlich kann man seine eigene Note auch immer als Host in den Podcast einbringen, und zwischen den Zeilen wabert dann sicherlich auch immer was mit, aber letztendlich geht es ja dort auch um Informieren, einen gewissen Ratgebercharakter auch darzulegen und zu sagen, Mensch, wir beleuchten hier mal ein komplexes Thema, schauen hinter die Kulissen, ohne da jetzt gleich ein politisches Statement abzugeben.
Genau.
Herr Gustadt, vielen Dank für diese wirklich ja coolen, sehr schönen Einblicke, authentische Einblicke, vor allen Dingen in den Podcast Strom zum Anfassen, der Podcast mit Herz und Hören. Ich wünsche zum einen erstmal einen schönen Urlaub, zum zweiten einen hoffentlich baldigen und guten Start in die zweite Staffel, sei es dann irgendwann im Herbst. Und vielleicht läuft man sich dann tatsächlich mal hier in Warnemünde dann wieder beim Bau des neuen Gebäudes hier, des neuen Standortes von 50 Hertz über den Weg.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Und ja, spätestens wenn die Grundsteinlegung ist, dann komme ich gerne in meinem Studio vorbei.
Alles klar, dann machen wir nochmal ein Rückspiel sozusagen. Und dann sage ich erstmal herzlichen Dank.
Okay, vielen Dank. Tschüss.